Herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Review zum Japan Grand Prix. Und ich bin heute natürlich nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und heute, wie schon gesagt, mit der Review zum Japan Grand Prix. Es stand die WM-Entscheidung an dieses Wochenende. Marc Márquez konnte Weltmeister werden. 3 Punkte musste insgesamt mehr holen als Alex Márquez über das Wochenende hingesehen. Und das hat er geschafft. Marc Márquez ist neuer MotoGP-Weltmeister des Jahres 2025. Hat das ja durch eine solide Leistung in Motegi allen gefahren. Nichts irgendwie Besonderes getan, einfach nur zweimal aufs Podium gefahren. Und hat sich den verdienten Titel dann am Ende auch geholt. Der nächste Weltmeisterschaftstitel von Marc Márquez 2019, ja, der letzte gewesen. Alex Márquez, der WM-Widersacher von Marc, kam nicht über die Plätze. 10 im Sprint, glaube ich, und 6 im Hauptrennen hinaus. Somit ist Marc Márquez der neue MotoGP-Weltmeister. Marc Márquez ist ein neuer Weltmeister. Wir wussten es ja vorher schon. Wenn es dann am Ende passiert, ist es dann schon nochmal besonders.
Ja, für den Marc ist das, denke ich, heute ein sehr besonderer Tag. Er hat auch zugegeben gehabt, dass schon ein bisschen Last auf seinen Schultern liegt. Anders als in den Weltmeisterjahren zuvor, 2019 oder schon 2014, 2016, wo das auch einfach ein bisschen einfacher ging, man nicht zu sehr überlegt hat. Nee, für den Márquez war das schon heute nicht der Schluss, aber auf jeden Fall ein Comeback und eine Fahrt ins Licht, wie man so schön sagt, weil ich meine, er kommt aus den dunkelsten Tiefen. Ich glaube, jeder aus seiner Familie weiß ganz genau, was er durchgemacht hat, besonders auch eben sein Bruder Alex Márquez, eben nach 2020 dieser Horrorsturz in Jerez hat ihn natürlich schon weit zurückgeworfen, ne? Und dann immer wieder probiert mit Comebacks und dann kann ich mich noch erinnern, Sachsenring 2023, ich weiß nicht, ich glaube 5-mal gestürzt, weil er es einfach probiert hat, weil er es einfach nicht akzeptieren konnte, dass er zumindest mit der Honda nicht mehr konkurrenzfähig war. Dann den Wechsel getätigt zu Cresini, was eben am Ende auch nur eine Zwischenstation war, was man eben auch schon erwarten konnte, dass er eben dann 2025 ins Werksteam aufsteigt. Er wäre wahrscheinlich sogar schon letzte Saison Weltmeister geworden, wenn er, nur da war einfaches Bike. Da kann man auf jeden Fall jetzt im Nachhinein sagen, dass 2024 das Cresini-Bike einfach noch nicht auf dem Level vom Werksbike war. Das muss man einfach so sagen, weil sonst wäre Márquez auch schon letzte Saison Weltmeister gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen der gewonnen hat in der Saison hier. Kann man gar nicht mehr zählen. Er hat es verdient, natürlich. Und vor allem hier in Motegi konnte man aber dennoch sehen, dass er ein paar mehr Schwierigkeiten hatte als sonst tatsächlich. Das fing schon freitags an, da lief es nicht so, immer noch solide, Samstag dann noch in die erste Reihe gefahren, und eben zweimal ein Podium eingefahren, was eben auch am Ende gereicht hat. Wie du gesagt hast, Alex Márquez leider ein enttäuschendes Rennwochenende. Das erste Mal an diesem Rennwochenende nicht direkt in Q2 eingezogen. Das hat sich dann noch so ein bisschen durchs ganze Wochenende gezogen, wobei man sagen muss, dass er es am Ende noch P6 ist sogar noch okay, würde ich sagen, weil am Freitag sah es viel schlechter aus. Konnte sich ein bisschen steigern. Wenn Marc Márquez sogar gestürzt wäre, hätte er sogar noch die WM-Entscheidung auf Indonesien vertagen können. Deswegen, ja. Aber im Endeffekt lag es einfach nicht mehr im Alex seiner Hand, dort irgendwas zu machen. Deswegen, Marc Márquez hat es sehr verdient. Es war eine sehr emotionale, es war sehr, sehr emotional. nach dem Rennende, wo auch mit dieser riesen Leinwand dort, wo der Marx dann dort gesehen hat, wo er eben, wo ein Film gelaufen ist, von seiner Vergangenheit und seinen ganzen, ja, Stürzen und das Ganze. Und ja, deswegen, ich denke auch, Marquez, der wird auch noch öfter Weltmeister werden. Ich denke, das ist klar, aber besonders dieser Titel bedeutet ihm wahrscheinlich von seinen, ja, ich meine, halt jetzt ist er jetzt gleichgezogen mit Valentino Rossi. Ja, also von den neuen ist das wahrscheinlich ja, sein Bedeutsam, der ja, bedeutsamste für ihn.
Ja, wie du gesagt hast, nach all den Jahren Schmerz und ja, hat er sich da durchgekämpft. 2019, wie gesagt, der letzte Titel. Damals war es ja so, da hat er die Weltmeisterschaften ja Jahr für Jahr eingefahren. Da war es ja irgendwann auch, ja, es war schon noch was Besonderes, aber es wurde irgendwann zur Gewohnheit. Aber jetzt eben, nachdem er so viele Jahre auf den nächsten Titel warten musste, noch älter geworden ist. Haben wir schon gemerkt, auch an dem Wochenende war ein bisschen mehr Druck da. Hat auch selber gesagt als sonst. Ein bisschen mehr Druck, das Ganze jetzt endlich zu schaffen. Es war nur eine Frage der Zeit, aber wenn der Moment dann kommt, dann ja, ist er schon sehr speziell für Marc Marquez jetzt gewesen, ja. Die anders gefeiert als in den Jahren zuvor, wo er die Weltmeisterschaften gewonnen hat, 2019 und so. Emotionaler auch, ja. Die Herzung mit seinem Bruder Alex Marquez, ja, beide haben ja ein gutes Verhältnis zueinander. Nach dem Rennen haben sie sich noch geherzt. Der Alex, ich weiß nicht, was er dem da ins Ohr geflüstert hat, aber ja, auf jeden Fall gab es da die Gratulation von dem Bruder direkt von dem, ja gut. WM-Rivalen, eigentlich hat Marc Marquez diese Saison keinen WM-Rivalen so richtig gehabt, ne? Aber vom WM-Zweitplatzierten, wo ein gewisser Francesco Bagnaia was dagegen hat, dass er WM-Zweiter wird, aber darüber
Ich
kommen wir
wollte
später
gerade
noch.
sagen.
Ja, natürlich wollte er das sagen. Wo war ich denn? Marc Marquez, genau, wurde noch geherzt vom Alex. Ja, schöne Szene natürlich am Ende, schöne Szene waren das. Die beiden Marquez-Brüder, wo nächstes Jahr beide übrigens auf einer GP26 fahren. Ja, der Alex darf sich nächste Saison auch über eine GP26 freuen. Wurde ja gemunkelt, ja, warum macht Ducati das? Belohnen sie ihn jetzt für die Leistung? Dann hat VR46 gesagt, nee, Morbidelli hat eigentlich das Bike zuerst bekommen. Und Alex Marquez ist so quasi zweite Wahl. Im Endeffekt kann man auch nur spekulieren. Deswegen, nee, wie du schon gesagt hast, Marc Marquez wird auch nächste Saison als absoluter Top-Favorit in die MotoGP-Saison gehen. Und ja, hinter dieser Saison ist jetzt erstmal von Marc Marquez, denke ich, ein Haken. Wird jetzt auch spannend zu sehen, wie er den nächsten Rennen angeht, ob er da noch voll reingeht oder es jetzt ein bisschen langsamer angehen lässt. In den nächsten Rennen, weil er weiß, er ist schon Weltmeister und nichts mehr riskieren zum Ende der Saison hin. Vielleicht auch seinem Bruder helfen, den WM-Platz 2 zu sichern. Das
Kann man jetzt mal zum
wäre
Rennsieger kommen?
wär sehr, sehr schön. Aber ja, im Endeffekt, das große Marc Marquez-Wochenende, das Angekündigte, das wurde es am Ende auch. Ja, also definitiv, ja. Sehr, sehr schönes Wochenende von Marc Marquez. Das wird er sicherlich so lange nicht vergessen. Ja, er wurde von diesem Wochenende aber geschlagen von seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia, der Sprintsieg und Grand Prix-Sieg geholt hat. Die kleine Auferstehung von Bagnaia. Also, ja, er hat groß gesagt, er ist wieder zurück und so. Francesco Bagnaia, ja. Es war jetzt ein Rennen. Also, wenn er nächstes Rennen wieder irgendwo, keine Ahnung, nirgendwo ist, dann fällt ihm das meiner Meinung nach aufs Füße. Es ist jetzt ein Rennen, wo er, klar, der Misano-Test, hat er gesagt, hat geholfen. Aber ja, es ist jetzt, das muss er jetzt die kommenden Wochen weiter bestätigen, weiter zeigen, die Resultate. Jetzt war schon mal ein guter Anfang. Motegi auch so ein bisschen speziell gewesen. Alex Marquez hat Druck gehabt, Marc Marquez hat Druck gehabt. Ja, also die Fahrer
Pecco hatte auch Druck.
sind ein bisschen gehemmt gefahren, so ein bisschen, ja, so ein bisschen unter Druck. Naja, klar hatte auch Druck, aber konnte eigentlich frei auffahren. Hatte sowieso nichts zu verlieren. Und ja, deswegen, ja, holt er sich dann den Sieg. Man muss sagen, hat er gut gemacht, das Wochenende. Aber ja, das muss er natürlich den nächsten Wochenenden auch bestätigen, ne? Weil er will Alex Marquez noch WM-Platz 2 streitig machen, hat er gesagt.
Das hat er gesagt und damit kann man auf jeden Fall auch rechnen. Nee, nee, jetzt mal ernst. Also ich freue mich ja für den Pecco. Gut, muss sagen, ich meine, letztes Jahr hat er, glaube ich, dort auch schon alle bei die Sprint- und Hauptrennen gewonnen. Also irgendwie Motegi kann er irgendwie. Nee, also es hat ja irgendwie schon freitags ganz seltsam angefangen. Da gucke ich dann aufs Handy, weil ich konnte das Training eben nicht live gucken. Gucke ich aufs Handy. Steht da, Bagnaia Bestzeit. Okay, dachte ich schon so, komisch, was ist denn da passiert? Aber nee, einfach aus reiner Kraft auch, aus eigener Kraft. Und dann im FP2 tatsächlich hatte ich so ein bisschen Dings, weil da am Anfang war schon mit so ein paar Problemchen da, mit der Elektronik und so, da dachte ich schon, was ist jetzt schon wieder? Und dann am Ende war es auch, glaube ich, nur P7, nach der Trainingssession am Freitag. Da war ich dann wieder so ein bisschen, ja, so pessimistisch tatsächlich, weil ich nicht ganz wusste, okay, wahrscheinlich war es einfach FP1 nur ein Ausrutscher, aber dann mit der Pole Position, die er sich wirklich, also wirklich Weltklasse, klasse Runde, kann man nichts gegen sagen, wirklich, er sagt, er hat Vertrauen wieder zum Motorrad und man muss auch sagen, man hat schon den alten Pecco dort gesehen in den beiden Rennen. Also allein, dass er das Sprintrennen, also dass er das Hauptrennen gewinnt, also, dass er da zumindest mal kann um den Sieg kämpfen, ja, das habe ich nach dem Samstag schon, nach dem Qualifying schon gedacht. Aber normalerweise der Sprint, das ist er ja immer komplette Katastrophe, weil er irgendwie immer sagt, ja, wegen dem leichten Tank und so. Aber anscheinend war das Pustekuchen und ja, er ist einfach weggefahren. Also, das hat man wirklich noch nie gesehen. Also, er war wirklich, also in der Saison zumindest, also er war wirklich. Ja, man kann schon mit Abstand eigentlich der Schnellste, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Sekunden am Ende vom Marc, ich glaube 4 Sekunden oder so. Also wirklich, Chapeau, da muss man sagen, also da auch, wie er da dort weggefahren ist und wie er sich generell präsentiert hat, ja, es hat auf jeden Fall so ein bisschen an den alten Pecco Bagnaia erinnert und ich hoffe natürlich, dass er das kann irgendwie fortsetzen, weil WM-Platz 2 ist natürlich auf jeden Fall noch in Reichweite. Ich glaube, es sind jetzt irgendwas mit über 60 Punkten noch, aber ist natürlich auch noch viel, ne? Ist noch viel. Ich meine, der Verstappen in der Formel 1 ist auch noch ein bisschen weg, aber da kann ja auch noch was passieren. Deswegen kann der Pecco da auch noch an den Alex Marquez rankommen. Das würde es auch wenigstens ein bisschen spannend machen, ne? Muss man auch sagen. Ich meine, der Weltmeistertitel ist jetzt schon entschieden und so ein geiler Fight um P2, um immerhin schon die Vizemeisterschaft, das macht schon ein bisschen was aus. Vor allem auch für Bagnaia ist das sehr wichtig, weil er muss nächste Saison auf jeden Fall liefern. Alex Marquez jetzt mit dem Werksbike, der wird wahrscheinlich auch nochmal einen Sprung machen nächste Saison und noch schneller werden vielleicht. Und da muss der Pecco dann auf jeden Fall dagegen halten, weil sonst wird es auch für ihn, also für 2027 muss er da auf jeden Fall kämpfen. Da wird es einen Fight geben mit Alex Marquez und auch mit Marc und dann wird man sehen. Aber das war jetzt in Motegi mal ein guter Anfang. Ich glaube, die Führungsebene bei Ducati, ja, war auch sehr zufrieden. Man hatte ja kurzzeitig bisschen Bange gehabt, als auf einmal Qualm aus dem Auspuff von Bagnaia gekommen ist. Da dachte ich schon, oh, bitte nicht. Das kam dann so ein paar Mal, immer so abschnittsweise, aber dann am Ende zum Glück ist nichts passiert. Ach, da war auf jeden Fall, habe ich kurz Puls gekriegt, da ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, aber selbst wenn dort jetzt der Motor hochgegangen wäre oder so, dann, ja, trotzdem, Gefühl ist da und das hat man ja auch gesehen. Deswegen sind wir da mal optimistisch Und aber er war auch selbst nach dem Rennen dann eher so ein bisschen so zurückgezogen. Er hat auch gesagt, er hat nicht so viel gefeiert. Er ist eher so ein bisschen, sagt, okay, head down so mäßig und jetzt weiter nach Indonesien und gucken, dass man dort die Leistung kann fortsetzen. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr, also es ist wirklich eine sehr, sehr große Erleichterung für Pecco. Also ich hoffe, das gibt ihm jetzt den nötigen Aufschwung. Und ja, vielleicht können wir noch ein, zwei Duelle, ja, vielleicht auch mal das lang, ja, ersehnte Battle Marc Márquez gegen Pecco Bagnaia. Ich glaube mal, so ein richtiges Battle, das wird man schon mal gern sehen. Also so richtig mal so bis zum Ende und nicht nur am Anfang und dann fährt der Márquez weg. Und wirklich mal so ein wirklich Rennen über 20 Runden, einfach mal ein schönes Battle, das würde man ja einfach mal gerne sehen. Von mir aus auch noch mit Alex Márquez, schöner Dreikampf. Aber das wäre doch mal auch wünschenswert für die letzten paar Rennen.
Ja, ich finde, das Hauptziel von Bagnaia muss sein, nicht unbedingt WM Platz 2 zu holen, sondern sich einfach ein gutes Gefühl jetzt für die letzten Rennen zu holen und dann mit Schwung in die 2026er Saison gehen. Weil die Saison, ob der Vize-Weltmeister wird oder nicht am Ende, für den er ist, zweimaliger Weltmeister, ob der jetzt eine Vizemeisterschaft mehr hat oder nicht, ist eigentlich egal. Ich glaube, es ist eher wichtiger, ja, die nächsten Rennen zu nutzen. Nochmal Gefühl, ein bisschen aufbauen, immer aufbauen, aufbauen, aufbauen und dann 2026 dann wieder mit voller Energie reinzugehen und voll wissen, ja, ich bin da, diese Saison kann ich vielleicht wieder mit Titel fahren. Aber das war schon mal ein guter Anfang und das muss er halt direkt ja, nach und nach aufbauen. Und wie du sagst, vielleicht wird es noch im WM-Rang 2. Aber Alex Marquez ist natürlich auch keine Luftpumpe, ne? Der will natürlich im nächsten Rennen zurückschlagen. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, wie das dann im nächsten Rennen aussehen wird. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten interessanten Thema. Und zwar John Mir und Honda. Jetzt ein krasser Wechsel, aber was hatten die denn bitte schön für ein Wochenende? Also Honda wie Phönix aus der Asche beim Heim Grand Prix, ja, wo alles drauf guckt, ja. Ja, Honda und Yamaha sind natürlich da beim Heim Grand Prix nochmal mehr unter Druck. Aber was war das denn bitte für eine Leistung von John Mir? Wirklich makellos, ja, fährt er dann die Front Row, holt er hier das Podium heim. Also Weltklasse von John Mir. Hat unterstrichen, was für ein Weltklasse-Fahrer immer noch ist. Aber das kam ja mal komplett aus dem Nichts.
Ja, also das ist, ich merke, also auf jeden, also das ist gefühlt schon, also neben Überraschung Pecco Bagnaia, also Marc Márquez Weltmeistertitel, sage ich jetzt ehrlich, war keine Überraschung, ne? Also wer das jetzt als Überraschung betitelt, weiß ich jetzt nicht. Da hat er eben jetzt, ja, letztendlich bestätigt und vollbracht. Aber Joan Mir ist auf jeden Fall neben Pecco Bagnaia die größte Überraschung des Rennwochenendes. Also man muss mal überlegen, ne? Also das, also man hat ja schon gesehen in den letzten Rennen, Luca Marini, der kam immer besser in Fahrt, ne? Einige Top 5, ich glaube Top 6 Ergebnisse hat Luca Marini auch eingefahren. Dann hat man schon gesehen, dass Honda auf jeden Fall einen sehr guten Schritt macht und wirklich gute Arbeit leistet. Und jetzt wirklich auch Joan Mir, also der kam jetzt wirklich, wie du sagst, also wie Phönix aus der Asche, also damit habe ich ja im Leben nicht gerechnet. Also wirklich, also wer das dort das da getippt hat, Bagnaia, stell dir vor, man wäre reich, wirklich. Also Bagnaia auf Platz 1 und John Mir auf Platz 3, ey, wenn man da reingegangen wäre bei Tipico, ey, meine Güte, das wäre Quote von 500 gewesen, wahrscheinlich. Nee, aber wirklich am Ende auch nur, ja, gar nicht, auch gar nicht weit weg von Marc Márquez und auch deutlich vor Marco Bezzecchi. Also wirklich, ja, sehr, sehr gute Leistung. Und was man auch muss sagen, der Joan Mir wurde ja oft jetzt schon in, ja, ich glaube schon, dass einige Leute so ein bisschen auch an ihm gezweifelt haben, ja. Also vielleicht auch gesagt haben, ah, Joan Mir, der Weltmeistertitel, der war nur Glück oder das ist kein richtiger Weltmeistertitel. Man kann über die 2020er Saison die Corona-Saison, sagen, was man will, ne? Ich verstehe das schon, ja, weil Joan Mir, ja, er war eben in der Saison Mr. Konstant, ne, muss man einfach sagen. Aber er ist Weltmeister geworden, ja. Und hat eben auch Leute wie ein Alex Rins, ein Franco Morbidelli, ein Andrea Dovizioso geschlagen. Es ist schon auch keine Luftpumpe, ne? Also wenn der ein ordentliches Motorrad hat, dann kann der auch vorne mitfahren. Das gilt aber gefühlt für jeden Fahrer an dem Feld. Das freut mich sehr für John Mir. Und er hat noch gesagt, ey, er war so froh, dass er endlich mal wieder kann mit so Leuten wie Marquez, mit Bagnaia, mit oder mit Acosta auch, also auch mit denen man kann fighten, ja. Das hat man wirklich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Und deswegen freut es mich auch extrem für Mir und auch für Honda. Luca Marini musste leider abstellen. Das war ein bisschen, ja, ärgerlich. Ansonsten Johann Zarco mit P9 ist eigentlich auch noch okay, ne? Top-10-Resultat kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, ganz ehrlich, bin ich ehrlich. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Somkia Chandra P15, hat jetzt zweimal in Folge einen Punkt geholt. Ich glaube schon, ne? Warte mal, ich glaube
Ja,
schon.
ja.
Der hat zweimal in Folge einen Punkt geholt. Muss man auch sagen, Somkia Chandra, ja, muss man sagen, es war eines der besseren Rennwochenenden. Also wirklich, also muss man sagen, also Freitag, der war wirklich nicht so schlecht. Der war im FP1, P9. Ja, also muss man eben auch auf die Einzelhighlights gehen, ne? Und er war nicht so weit weg, ne? Also, es war auf jeden Fall mal ein besseres Rennwochenende, muss man auf jeden Fall sagen. Und nächstes Rennwochenende in Indonesien, da weiß ich, da hat er mal gewonnen in der Moto2. Also da kann man vielleicht sogar noch einen Schritt vom Chandra erwarten. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich finde ihn irgendwie sympathisch. Das ist irgendwie so ein thailändischer Strahlemann. Ich glaube, der ist einfach froh, dass er da darf mitfahren. Nee, aber war auf jeden Fall, muss man auch mal positiv hervorheben, war auf jeden Fall ein besseres Rennwochenende. Und Honda, also kann man jetzt sagen, sie sind zurück. Ich meine, was man eben auch sagen muss, ist, Honda, so in den Jahren 2019 oder so, ne? Da hatte man eben Marquez, ne? Aber wen hatte man sonst noch? Okay, man hatte 2019 zum Beispiel in Jorge Lorenzo, der ist zum Beispiel da auch gar nicht klar gekommen mit der Honda. Und jetzt hat man tatsächlich zumindest mal drei Fahrer, Joan Mir, Luca Marini und Johann Zarco, die gute Resultate einfahren können, ja. Ich meine, die fahren jetzt alle schon relativ lange dieses Motorrad, aber es zeigt auch, dass die Honda fahrbar ist, ja. Weil in den Jahren, wo Marquez Weltmeister wurde, ja, dann Pedrosa, der konnte auch mal auch nie wirklich Marquez-Niveau, da hatten wir noch einen Cal Quattrillo, aber der war auch nie so wirklich immer vorne mit dabei. Deswegen kann man wirklich sagen, dass Honda vielleicht sogar sehr nah an ihrem alten Niveau wieder dran sind, ja. Finde ich schon, dass man das kann sagen. Zumal auch Joan Mir und Luca Marini ja wirklich in den vorigen Saisons wirklich, also die waren wirklich immer hinten, ne? Also ein Luca Marini, ein Joan Mir, wirklich, die waren immer hinten. Johann Zarco konnte das immer noch so ein bisschen kaschieren, das muss man sagen. Aber Joan Mir und Luca Marini haben Zarco in den letzten Rennen, zumindest Luca Marini von der Konstanz her, hat auf jeden Fall auch punktetechnisch in Zarco in den letzten Rennen. Ich weiß nicht, wie es in der WM aussieht, aber da ist, glaube ich, Zarco noch bestimmt noch vor ihm. Aber Marini ist konstanter geworden. Joan Mir muss natürlich jetzt auch erstmal gucken, dass er das kann halten, dass ungefähr so dasselbe wie bei Banyaya gucken, okay, wie entwickelt sich das? Aber Honda wirklich, ja, auf jeden Fall zweitbester Hersteller an dem Rennwochenende. Und da, ja, da kann einfach Gesamt Honda wirklich zufrieden mit sein. Und so langsam kommt auch mal wieder die Qualität der Fahrer so ein bisschen zum Vorschein, weil man hat immer gedacht, oh, die haben das Fahren verlernt, aber Luca Marini, Joan Mir und Johann Zarco sind schon gute Fahrer. Nee, ich freue mich für die. Und ich hoffe, dass sie noch einen Schritt machen können und dann, ja, und da wirklich konstant vorne können mitfahren.
Ja, das wäre sehr, sehr schön, wenn sie da konstant vorne anklopfen können. War schon mal ein Schritt in die richtige Richtung das Wochenende, wie du gesagt hast. Ja, aber Es gibt ja da, ja, noch einen anderen japanischen Hersteller, und zwar Yamaha. Und bei denen, ja, lief dieses Rennwochenende nicht so gut. Wir haben hier Jack Miller, wo ausgefallen ist. Fabio Quartararo wurde Achter. Ist okay, aber ja, sind nur 18 Fahrer ans Ziel gekommen, also irgendwo im Mittelfeld, irgendwo, ja, im Nirgendwo quasi, ja. Alex Rins wurde Letzter eigentlich wie immer, also ist keine Überraschung, dass der da hinten ist. Ja, Yamaha, was machen wir mit Yamaha im Rennwochenende? Mega Oliveira auf Platz 14. Also durchwachsenes Wochenende für die Japaner. Es war ja auch ein durchwachsener Misano-Test. Der V4, wie schon gesagt, keine Fortschritte, kein Fortschritt. Also, ja, Yamaha konnte auf jeden Fall beim Heimspiel nicht so überzeugen.
Nee, ich meine, der Quartararo, der schafft das immer mal wieder. Das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen. Ja, das Motorrad auch so ein bisschen sogar zu überfahren, würde ich sagen. Ja, also er probiert, im Qualifying kann er, ne? Ich glaube, von wo ist er gestartet? War es zweite Reihe, glaube ich. Muss wirklich sagen, Quartararo, der macht wirklich das Beste aus diesem Paket. Also ich glaube, besser. Du siehst es auch, Jack Miller ausgefallen, Oliveira 14. Alex Rins kommt halt gar nicht klar. Er holt das Maximum raus, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. Er hatte auch einen sehr guten Start, ne? Er ist schnell nach vorne gekommen, aber dann in der einen Runde am Anfang irgendwie wurde er gefühlt von vier, fünf Fahrern in einer Runde überholt, konnte sich dann am Ende wenigstens noch auf Platz 8 halten und hat 8 Punkte geholt. Ja. Im Endeffekt, man kann auch dann am Ende auch irgendwie nicht mehr rausholen. Ne? Also für ihn ist das, denke ich, wirklich auf der einen Seite wahrscheinlich ein bisschen frustrierend, ja, und er denkt sich vielleicht auch, boah, hätte er mal ein besseres Motorrad. Auf der anderen Seite, ja, glaubt er vielleicht auch an die Fortschritte, die Yamaha machen kann, weil Honda hat es auch geschafft, ja. Und Honda war ja schon in einer tieferen Krise auf jeden Fall als Yamaha, würde ich jetzt sagen. Und Honda hat Yamaha auf jeden Fall überholt. Man hat eigentlich nur einen Quartararo, der da wirklich immer mal so Nadelstiche setzt, wo man denkt, boah, ja, okay, sind vielleicht zurück und so, ne? Aber meistens ist es einfach nur das fahrerische Talent von Fabio Quartararo und nicht wirklich das Motorrad. Ja, am Ende, ja, abwarten, Indonesien liegt, denke ich, der Yamaha vielleicht wieder ein bisschen besser, würde ich sagen, ist flüssiger. Da kann der Quartararo wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was machen. Ansonsten, ja, für 2026 weiterarbeiten und dann hoffen, dass Yamaha auch wieder näher rankommt.
Ja, das wünschen wir uns alle. Ein sehr, sehr closes Feld und auch eine gute Yamaha. Dann kann Fabio Quartararo sein Talent noch mehr ausspielen und vielleicht wieder regelmäßiger vorne anklopfen. Und auch konstant um Podestplätze und vielleicht sogar Siege fahren. Ja, dann schauen wir dieses Wochenende mal noch auf Aprilia.
Oh
Die,
je.
ja, sehr, sehr interessantes Wochenende hatten. Also mit Marco Bezzecchi auf Platz 4 im Grand Prix eigentlich gar nicht schlecht. Aber da gab es noch einen anderen Vorfall. Und zwar Jorge Martin, der sich da ja im Sprint das Schlüsselbein gebrochen hat. Also sehr, sehr bitter für den sowieso schon diese Saison verletzungsgeplagten Jorge Martin. Ja, also. Sowas natürlich absoluter Käse. Das ist jetzt schon wieder passiert, so eine Verletzung. Ja, der Arme kann einem wirklich leid tun. Ja, da ist schon wieder so eine Verletzung. Ja, da ist er schon wieder drin, ja, ist reingekommen. Und dann schon wieder verletzt. Ja, also was soll man dazu sagen? Man hofft natürlich, dass es Jorge Martin schnell wieder besser geht. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr bitter.
Ja, es ist, das weiß man gar nicht, was man, ja, das ist wirklich, also, der Jorge, wie du sagst, der kann einem wirklich leid tun, ne? Also jetzt ist er ja wirklich mal wieder einige Rennwochen ja mal wieder mitgefahren. Und er war gerade dabei, sich so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen mal wieder zu akklimatisieren und aufs Motorrad klarzukommen. Zack, Schlüsselbeinbruch, super. Da fällt er jetzt auch erstmal wieder aus. So. Und wie das jetzt zustande gekommen ist, naja, gut, im Sprint, ja, war sein eigener Fehler, ne? Also, er hat sich, glaube ich, komplett verbremst, war komplett auf der Innenseite, hat dann, ja, die Kontrolle verloren, hat erstmal, ist voll so durchs Feld. Man kann eigentlich von Glück reden, dass dort dann im Endeffekt nur in Anführungszeichen nicht mehr passiert ist, ja. Also, in Bezeki ist ja zum Glück nichts passiert. Wie du gesagt hast, hat P4 noch eingefahren. Das eigentlich, ja, war ganz gut. Ich meine, er war am Freitag auch schon schnellster. Samstag lief nicht so gut, aber jetzt P4 ist eigentlich ziemlich gut noch für den Marco. Aber ja, dass da nicht mehr passiert ist mit Bezeki und auch, dass er, ja, das war schon ein übler Crash und das kann passieren, ja. That's Racing, ne? Was soll man dazu sagen? Aber ist natürlich, dass es jetzt schon wieder Jorge Martin trifft. Das ist wirklich, also die Saison, ne, da könnte man wirklich, also ja, da muss man mental wirklich auf einem sehr, sehr starken Niveau sein, damit man das kann verarbeiten, ne? Also da habe ich auch Respekt vor den ganzen Angehörigen, ja, weil das ist auch für die nicht einfach. Und ich hoffe natürlich, also gute Besserung von uns auf jeden Fall an Jorge Martin. Und dass er schnell wieder zurückkommt, weil man braucht ihn einfach, ja. Er ist der Weltmeister von letzter Saison und wenn dann eben so Leute dann wieder so einen schlimmen Crash haben, ja, da kommt man wieder natürlich auch auf die Boden der Tatsachen und weiß einfach, dass es ein gefährlicher Sport ist, aber das wissen alle Fahrer im Feld und das Risiko geht mal ein und kann eben sowas passieren, ja. Schlüsselbeinbruch ist auch nichts Ungewöhnliches. Er hat sich auch nach dem Crash direkt die Schulter gehalten, beziehungsweise eben ja da ans Schlüsselbein. Ja, da wusste man eigentlich schon, okay, das sieht nicht gut aus. Na, gute Genesung auf jeden Fall und ich hoffe, dass er schnell wieder zurückkommt.
Genau, das hoffen wir natürlich alle. Ja, noch einer musste von Aprilia dieses Wochenende aufgeben, und zwar Ayogura. Also Aprilia hat er quasi sehr, sehr verletzungsgeplagt aus dem Wochenende rausgegangen, konnte auch am Sonntag nicht starten, musste das Wochenende aufgeben, dass die Nachwehen aus Misano haben ihn da geplagt. Schmerzen waren zu stark. Und ob er in Indonesien an den Start gehen wird, ist auch noch fraglich. Also, ja, wir haben hier ein paar verletzte MotoGP-Fahrer wieder von Aprilia. Ja, auch bestimmt schwierig für Aprilia jetzt die Situation. Ja, da zwei verletzte Fahrer aus dem Wochenende quasi wieder ja, rausgenommen zu haben. Ja, was macht man da im nächsten Rennen, ist die Frage. Vor allem, wir haben jetzt auch eine fortgeschrittene Phase in der Saison, ja. Klar, wenn man schnell wieder aufs Bike, ne, aber vielleicht schiebt man schon auf die nächste Saison so ein bisschen. Von daher lässt man es vielleicht ruhiger angehen und lässt dann lieber nochmal ein Rennen aus. Ja, ich denke, das wird interessant zu sehen sein. Aber ja, das ist natürlich unglücklich für den Hersteller, wenn er direkt zwei das Wochenende aufgeben müssen, beziehungsweise verletzt aus dem Wochenende rauskommen.
Ja, vor allem Gura ist natürlich, glaube ich, besonders bitter gewesen dort beim Heimrennen. Als Japaner ist das natürlich, ja, will man natürlich auch vor dem heimischen Publikum fahren, ja. Das wäre wie wenn, ja, am Sachsenring würde. Ja, gut, wir haben eh keine deutschen Fahrer mehr. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber kann man sich, glaube ich, vorstellen, was ich meine. Ja, Aprilia, ich glaube, da muss wieder Lorenzo Savadori, der kommt wahrscheinlich wieder in Indonesien in Einsatz. Kann ich mir vorstellen, aber da hat man natürlich auch dafür. Und ja, auch Besserung natürlich auch an Ayogura, der auch gar nicht mal so schlecht war im Rennwochenende. Ich glaube, im Sprint war sogar ganz gut gewesen. Hat da mit Alex Marquez gekämpft, auf jeden Fall, das weiß ich. ja. Ansonsten haben wir noch KTM, ne? Ja, KTM kann man auch noch ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, KTM ersten Sprint mit der Costa auf P3, ne? Ja, da dachten wir uns, Wochenende geht gut los. Mit dem Sprint schön P3, Podium. Eigentlich alles gut. Und dann im Rennen völlig abgeschmiert. Also keine einzige KTM in den Top 10. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 Ducatis in den Top 10. Wir haben 2 Hondas, so wie ich das jetzt sehe. Und wir haben zwei Aprilias und ein Yamaha. Aber keine KTM. Ein Jahr Bastianini auf Platz 11. Brad Binder auf der 12. Merck Vinales Platz 16. Knapp eine Sekunde hinter Somkiat Chandra. Der zweite Zähler hinter Miguel Oliveira war. Also beinahe Chandra sogar 2 Punkte eingesammelt. Das wäre, ja. Dann nochmal stärker gewesen von Chandra.
Ja, und nicht weit weg
Das.
von Dieter Antonio.
Und nicht weit weg von Ducati, nicht weit weg von der Ducati, ja. Vom stärksten beiden Grid, GP25. Ja, also fast 3 Punkte geholt. Ja. Gutes Wochenende von Chandra, wie du schon gesagt hast. Ja, aber KTM dieses Wochenende schwach. Vor allem das Hauptrennen. Ja, Bastianini nicht so stark wie in den letzten Rennwochenenden. Brad Binder ist eigentlich da, wo er immer ist. Vinales ist nach seiner Verletzung noch ein bisschen am Straucheln. Also, da läuft nicht alles rund bei denen momentan.
Ne, es war natürlich jetzt auch nach Misano, ne, mit dieser kaputten Kette, ja, die ja mehrfach gebrochen ist oder gerissen ist oder abgegangen ist. Dreimal, glaube ich, bei Acosta und bei Binder. Ja, und jetzt nach dem Rennwochenende, ja, ich glaube, Acosta hat einfach alles gegeben, ne. Im Sprint war das echt gut gewesen von ihm, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Gut, am Ende noch überholt geworden, ja, noch von Marc ist dort noch überholt worden, aber dann im Rennen, ja, da lief es am Anfang auch gut, aber dann ging es immer weiter nach hinten, dann hat er sich noch verbremst in Kurve 1, dann war er am Kies und dann war er gefühlt letzter. Wie viel da ist er dann noch? Ah, ja, gut. Ja. Weit hinten leider. Für Acosta denke ich jetzt aber kein nicht so schlimm, weil Acosta ist eh. Der weiß schon, was er kann und der weiß auch jetzt, wo das Problem, glaube ich, lag. Und der Verbremser war natürlich bitter gewesen, stand auch unter Druck vom Alex Marquez. Ja, Binder, wie du gesagt hast, ja, nichts Besonderes. 4 Punkte geholt, Enea Bastianini. Ja, Enea Bastianini ist meistens so ein Auf und Ab, ja. Also mal ist er irgendwie vorne, mal ist er so Mittelfeld. Jetzt war er eher weiter hinten. Und ja, Maverick Viñales, der ist immer noch wegen der Verletzung noch so ein bisschen im Hintertreffen, aber ich denke auch, dass der sich in den nächsten Rennen, denke ich, bessern wird, weil Maverick Viñales hat, darf man auch nicht vergessen, hat auch schon sehr gute Rennen gefahren mit der KTM ganz am Anfang. Deswegen würde ich mich freuen, wenn der Viñales, wenn Top Gun dort auch mal wieder kann, jetzt ein bisschen beikommen. Ich denke, das schafft er aber auch. Und so, das war es eigentlich zu KTM. Ansonsten, was haben wir noch? Raúl Fernández kann man vielleicht erwähnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Platz 7, ja, ist eigentlich ganz gut. 9 Punkte für Raúl, denke ich, nicht so schlecht. Ansonsten noch Aldegar auf Platz 10, ja. Das war's eigentlich.
Ja, wie du schon sagst, Raúl Fernández, aber generell in den letzten Rennen eigentlich immer gutes Showing gehabt. Kann man nichts gegen sagen. Gut, Fermín Aldeguer hat gezeigt, warum er GP26 nicht gekriegt hat, ja, hinter Alex Marquez. Wie du schon gesagt hast, ja, Costa unter Druck von Alex Marquez gewesen, da kann man sich auch schon mal verbremsen. Ja, also wenn man da im Wettrennen
Ja,
Alex
klar.
Marquez ist, da steht man natürlich sehr unter Druck und mache ich mir Costa auch gar keinen Vorwurf, dass man sich da gegen den wahrscheinlich Vize-Weltmeister da verbremst. Also ist gar kein
Wahrscheinlich.
Problem. Ja, Ayogura hat das Battle mit Alex Marquez gewonnen. Sprintrennen. Aber gut, hatte Alex Marquez sich gedacht, komm, den einen Punkt. Ayogura kann er auch mal haben hier vor seinem heimischen Publikum. Also Alex Marquez auch noch hier dem Publikum verbunden, schenkt dem Publikum quasi einen guten Moment aus der Sendung vom Alex Marquez. Also ja, rundum gelungenes Wochenende. Es geht wieder weiter in Indonesien. Indonesien ist die nächste Strecke. Mandalika. Ja, wieder früh aufstehen. Wieder früh aufstehen. Ja, hoffentlich erwartet uns in Mandalika auch so viele Überraschungen wie in dem Wochenende. Hoffentlich gibt's da Action. Ja, einfach spannendes letztes Drittel der Saison hier. Ja, Mandalika kann kommen auf jeden Fall. Ja, was können wir da sonst noch erwarten?
Na, vielleicht, ja, ich denke, ich hoffe, dass wir jetzt ja noch ein paar gute Rennen sehen. Ich meine, es sind ja nicht mehr so viele, jetzt noch ein paar Überseerennen. Früh aufstehen, ja, das stimmt. Ja, schade, dass es keinen richtigen WM-Kampf mehr gibt. Das finde ich mal ein bisschen schade, aber ja, vielleicht sehen wir noch ein paar gute Rennen. Mandalika ist ja auch, ja, ich denke, da können wir auch was Gutes sehen. Ist einfach, ja, ist halt auch mal was Schönes, wenn die MotoGP eben so ein bisschen international ist, andere Kulturen durchbricht und so. Das ist einfach cool. Mal andere Strecken sieht, auch Strecken eben, wo nicht so oft gefahren wird. Das ist natürlich auch dann schwerer für die Fahrer, sich direkt zu adaptieren. Das braucht alles ein bisschen länger, weil auf den Strecken in Europa, ja, da ist es meistens so, ja, da weiß eigentlich, ist jeder gefühlt schon 100 Mal gefahren, deswegen ist dort nicht mehr so was Besonderes, aber ja. Ansonsten, ja, hoffen wir dort auf ein spannendes Rennen und ja, das war's eigentlich.
Genau, und wenn Liberty Media da ihren Fans-Show-Paddock da aufbaut, dann ist es für die Fans bestimmt auch was geboten. Also von daher, ja, können wir uns da was gefasst machen. Ja, das war's an dieser Stelle von Flag to Flag, dem deutschen Motorsport-Podcast. Ja, die Review zum Japan Grand Prix. Wir hoffen, sie hat euch gefallen natürlich. Wir würden uns immer über eine positive Bewertung sehr freuen. Und dann würde ich sagen, das war's. Wir sind raus und ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.